Radio 1.
Man kann sich das wirklich nicht vorstellen, wie das sein muss. Fast 500 Tage lang in Dunkelheit festgehalten als Geiseln der palästinensischen Terrororganisation Hamas, abgeschnitten von der Welt, umgeben von schwer bewaffneten Fanatikern, die nur Arabisch sprechen. Es soll noch immer 76 Menschen sein, die beim Überfall der Hamas auf Israel entführt worden sind, darunter auch mutmaßlich bis zu 10 Deutsche. Seit dem 7. Oktober 2023. Wie aktuell die Aussicht ist auf ihre Freilassung, das kann uns Dr. Muriel Asseburg verraten, die Nahostexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Asseburg, guten Tag.
Ja, hallo Herr Karkowski.
Morgen soll es wieder soweit sein, dann sollen Geiseln freigelassen werden. Steht dem derzeit irgendwas im Wege?
Es sieht tatsächlich so aus, als ob es den Verhandlern gelungen ist, jetzt beide Seiten weg von ihren Maximalforderungen zu bringen und wieder zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen. Es kann immer im letzten Moment noch was schiefgehen. Aber ich bin jetzt relativ optimistisch, dass die nächste Charge der Geiseln tatsächlich morgen freigelassen wird.
Stimmt es, was ich heute im Redaktionsnetzwerk Deutschland lese, dass auch 10 Deutsche unter den Geiseln sein sollen?
Es sind noch Deutsche unter den Geiseln. Die genaue Zahl kenne ich leider nicht.
Welche Pläne gibt es denn für die Freilassung aller Geiseln? Was ist da eigentlich vereinbart worden?
In diesem Abkommen, das Israel und die Hamas über die Vermittlung der Amerikaner, der Kataris, der Ägypter Mitte Januar geschlossen haben, ist vorgesehen, dass die Geiseln in 3 Stufen freigelassen werden, parallel eben zu mehr humanitärer Hilfe im Gazastreifen und dann Schritten zu einem langfristigen Waffenstillstand und zum Wiederaufbau im Gazastreifen. Was heißt, die Freilassung der Geiseln wird sich noch eine ganze Zeit lang ziehen, weil jede dieser Stufen 6 Wochen lang ist. Und in der letzten Stufe geht es dann um die Überstellung von den toten Geiseln, also den Leichnamen.
Noch ist der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas nur ein vorläufiger. Er gilt jetzt erstmal bis zum 1. März und dann?
Naja, verabredet in dem Abkommen ist tatsächlich eben, dass die Waffenruhe über diese 3 Phasen in einen langfristigen Waffenstillstand überführt werden soll, dass man dann auch wieder in einen diplomatischen Prozess, letztlich der Konfliktregelung, hineinkommt. Das Problem ist, dass schon die Phase 2 bislang nicht ausverhandelt ist, dass noch nicht einmal ernsthafte Gespräche über die Umsetzung der Details der Phase 2 stattgefunden haben. Und deshalb hängt nach wie vor die Umsetzung dieses Abkommens wirklich an einem seidenen Faden. Und die Aussagen des amerikanischen Präsidenten, die plötzlich neue Bedingungen, neue Forderungen und neue Ideen für die Zukunft des Gazastreifens in die Welt setzen, helfen nicht dabei, jetzt erst einmal dieses Abkommen umzusetzen und damit eine gewisse Stabilisierung zu erreichen.
Zum Beispiel den Gazastreifen in eine Riviera des Nahen Ostens zu verwandeln, das hat Donald Trump gesagt, viel Widerspruch geerntet. Aber das macht ja auch auf ein größeres Problem aufmerksam. Was glauben Sie, kann es gelingen, den mit Sprengstoffresten und Terrortunneln der Hamas durchzogenen und zu, ich glaube, fast 70%, also weitgehend zerstörten Gazastreifen wieder aufzubauen, ohne die Palästinenser temporär umzusiedeln?
Es sind ja die Palästinenser im Gazastreifen sind ja zum großen Teil schon umgesiedelt worden. Das heißt, sie haben den Norden des Gazastreifens verlassen. Jetzt im Zuge der Waffenruhe sind viele zurückgekommen, haben gesehen, dass ihre Häuser zum größten Teil völlig zerstört worden sind und sind dann wieder zurückgegangen in den Süden. Es ist durchaus möglich, nach dem, was ich von Ingenieuren, die von Stadtplanern höre, tatsächlich auch einen Wiederaufbau zu gestalten, ohne die Palästinenser aus dem Gazastreifen heraus zu vertreiben. Und dazu bieten sich Gegenden an, die zum Beispiel in der Mitte des Gazastreifens liegen, also der sogenannte Netzarim-Korridor, in dem Israel in den letzten Monaten sehr, sehr viel zerstört hat. Man braucht tatsächlich eine Beseitigung von Schutt, von Kampfmitteln aus den Gebieten und dann kann man dort Palästinenserinnen und Palästinenser mittelfristig ansiedeln und andere Gebiete wieder aufbauen. Das geht aber, ohne sie aus dem Gazastreifen hinaus zu vertreiben.
Wer soll das organisieren und wer soll das finanzieren? Bislang ist die Europäische Union größter Geldgeber der Palästinenser. Sollen wir das auch wieder tun?
Das sind meiner Ansicht nach zwei Fragen. Die eine Frage ist, wer organisiert es? Und hier müssen Palästinenserinnen und Palästinenser selbst die Oberhand haben. Man denkt darüber nach, hier ein nationales Komitee oder ein technisches Komitee einzusetzen, das eng mit der palästinensischen Autonomiebehörde verknüpft ist, aber eben auch im Gazastreifen Expertise und Erfahrung hat. Und die Finanzierung, so ist die Annahme, wird im Wesentlichen kommen aus den arabischen Golfstaaten und tatsächlich aus Europa. Dafür müssen aber erstmal die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Solange es keinen permanenten, keinen tragfähigen Waffenstillstand gibt, solange die Frage der inneren Ordnung im Gazastreifen, die Zuständigkeit für Sicherheit nicht geklärt ist, wird es sehr schwierig werden, tatsächlich umfangreiche Investitionen und ein umfangreiches Engagement, sei es von arabischer Seite, sei es von europäischer Seite, zu bekommen. Denn dann ist das alles nicht nachhaltig und die Sorge besteht, dass es dann eben nur ein Zwischenschritt bis zur nächsten Explosion, bis zur nächsten gewalttätigen Konfrontation werden wird.
Welche Zukunft könnte es geben für den Gazastreifen? Muriel Asseburg war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin in der schönen Woche auf Radio 1. Frau Asseburg, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.